Schönen guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt noch mit uns beten. Großer Gott, du bist der Schöpfer dieser Welt und auch unser Schöpfer und der Schöpfer deiner Gemeinde. Und ja, darin liegt unsere Hoffnung und Zuversicht, auch dass du als Schöpfer gegenwärtig bist, alle Macht hast und du uns einlädst, als deine Geschöpfe zu leben und uns einlädst, als deine Kinder zu leben durch Jesus. Und ja, wir bitten dich um dein Reden, dass du hilfst bei mir beim Reden und uns beim Hören. Schenk du Konzentration und ja, uns ein offenes Herz. Bitte wirke du. Amen. Welchem Satz kannst du am ehesten zustimmen? Ich soll Hausaufgaben machen, ich darf Hausaufgaben machen oder ich will Hausaufgaben machen? Oder welches Bild von den beiden hier passt besser zu dir? Also es geht immer darum, Hausaufgaben zu machen, aber jede von diesen drei Aussagen war anders. Der eine tut es nur, weil er es soll oder muss. Der zweite freut sich darüber, ich darf Hausaufgaben machen oder ich darf jetzt endlich zur Schule. Und der dritte will Hausaufgaben machen, ob gerne oder weil er muss, keine Ahnung. Vielleicht musst du keine Hausaufgaben mehr machen, aber hast andere Aufgaben. Arbeit, Haushalt oder ein Ehrenamt. Ist es da bei dir mehr ein Wollen, ein Sollen oder ein Dürfen? Manchmal wollen wir etwas nicht tun, obwohl wir es eigentlich sollen. Manchmal wissen wir, okay, was ich tun soll, ist auch gut für mich, ich darf es tun. Und manchmal ist es auch schwierig, richtig einzuordnen und auseinanderzukriegen, auch wenn es um Gott geht. Für den einen klingt vieles nur nach Sollen und Müssen, der andere empfindet das anders und sagt, aber es ist doch ein Geschenk, dass wir es tun dürfen. Und darum soll es heute gehen. Es geht um Wollen, Sollen, Dürfen. Und wir machen weiter im Philipperbrief und dort kommen wir heute an eine Stelle, wo Paulus ein paar Themen zusammenfasst. Und das will ich deshalb auch einmal kurz machen. Der Philipperbrief ist ein Beziehungsbrief. Paulus lässt uns tief in sein Herz blicken. Paulus liebt die Philipper und die Philipper lieben Paulus. Er war bei der Gemeindegründung mit dabei. Jetzt unterstützen sie ihn als Missionar, wo er sonst noch unterwegs ist. Er lobt sie am Anfang sehr viel, er hat viel Grund zum Danken für das, was Gott unter ihnen tut. Und er betet, dass es noch mehr wird. Er erzählt von sich selbst, wie er für das Evangelium arbeitet. Ihm geht es gut, weil es im Evangelium gut geht, obwohl er deswegen im Gefängnis sitzt. Er sagt ihnen, am liebsten wäre ich schon jetzt bei Jesus, aber dann kann ich euch nicht mehr dienen. Und Gott hat hier noch einen Auftrag für mich, für euch. Und Jesus ist der Sinn meines Lebens. Deshalb lohnt sich auch dieses Leben schon so sehr. Dann noch in Kapitel 1 fordert er sie zum ersten Mal direkt auf. Er fordert sie auf, kämpft auch ihr für das Evangelium. Und zwar als ein neues Gemeinwesen, als Volk Gottes, als Bürger Gottes. Steht zusammen, seid eine Einheit. Und dazu müsst ihr den anderen höher achten, als euch selbst. Und dann, und das hatten wir das letzte Mal, Paulus leidenschaftliches Bekenntnis zu Jesus, dem sich selbst erniedrigenden Gott. Jesus, du bist der Größte, weil du der Allerkleinste wurdest. Und weil du sogar für meine Schuld bezahlt hast, soll dir mein Leben gehören. Und daraus erwächst alles, was Paulus bisher gesagt hat. Und auch was heute dran ist, ergibt nur dadurch Sinn. Wollen, sollen, dürfen, weil Jesus unser Herr und Heiland ist. Und ich lese die Verse einmal vor aus Philipper 2, die Verse 12 bis Vers 18. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und ich freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Paulus fordert auf, erstens wollt, weil Gott will, zweitens meckert nicht und drittens spricht er über meinen Dienst und euren Dienst. Also als erstes sagt Paulus den Philipper, worauf sie ihren Willen richten sollen. Wollen, weil Gott will. Die ersten zwei Verse. Und als erstes geht es nur darum, was die Philipper tun sollen. Vers 12. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Das sollen sie tun. Ihr Heil bewirken, es vollenden. Dazu fordert Paulus sie auf. Aber das tut er auch nicht, ohne sie auch zu loben. Ihr habt Gott immer gehorcht. Als ich bei euch war, war das schon so. Und jetzt, wo ich nicht mehr bei euch bin, ist das noch viel mehr geworden. Und dann ist das hier auch nicht einfach nur ein Befehlen und ein Gehorchen. Nein, Paulus sagt zu den Philippern, meine Geliebten, ihr seid meine von Gott geliebten Brüder und Schwestern. Und deshalb seid ihr auch meine geliebten Brüder und Schwestern. Und dann steht da ganz am Anfang dieses Daher. Und damit verbindet Paulus sein Lob und seine Aufforderung mit den Versen davor. Da stand der Christushymnus. Jesus wird als Gott Mensch. Er stirbt für seine Geschöpfe. Und Gott Vater setzt Jesus jetzt als Herr über alles. Jesus ist die höchste Autorität und die Quelle für Heil, Leben und Liebe. Die Philipper haben das erkannt und so sind sie Jesus immer gehorsam gewesen. Sie wollen seine Liebe immer erwidern. So, und dann kommt diese Aussage, die etwas verwirrend klingt. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Also kann man sich das Heil verdienen? Paulus sagt doch immer, es ist ein Geschenk. Und ja, das ist es auch. Und die Philipper haben das schon angenommen. Das hat Paulus mehrmals gesagt. Ihr habt Teil am Evangelium von Jesus, Kapitel 1, Vers 5. Euer Heil kommt von Gott her und es beweist sich in eurem Leben, Kapitel 1, Vers 28. Ihr erlebt den Segen des Evangeliums in eurem Gemeindeleben, Kapitel 2, Vers 1. Also ihr habt gegenwärtig schon Teil am Heil und ihr werdet es einmal ganz bei Gott haben, das ewige Heil. Und dann bezieht sich dieses Bewirken sozusagen auf die Zeit dazwischen, aber mit Blick auf das ewige Heil, das noch kommen wird. Und bis dahin lebt das aus, was ihr schon habt, verwirklicht eure Rettung, wie die Schlachter übersetzt. Man könnte auch sagen, vollendet euer Heil. Gott hat das gute Werk in euch angefangen und jetzt arbeitet eifrig daran mit, wenn er es bis zum Ende vollenden wird. Und der eigentliche Schwerpunkt der Aussage hier ist eigentlich dieses, bewirkt das mit Furcht und Zittern. Das steht im Griechischen am Anfang. Also mit Furcht und Zittern bewirkt euer Heil, vollendet euer Heil. Ehrfurcht und Zittern, habt Ehrfurcht und Demut gegenüber Gott. Und auch das mit Blick auf den Christushymnus. Er ist der erhöhte Herr. Da ist Ehrfurcht und Demut absolut angebracht. Deshalb setzt alles daran, euer Christsein aktiv zu leben und Gott zu fürchten, Respekt zu haben, zu wissen, dass er der erhöhte Herr ist. Und wenn wir dann fragen, okay, warum sollen sie das tun? das bewirken, daran mitarbeiten, dann nicht, weil alles an ihrem eigenen Tun hängt, sondern warum? Weil Gott in ihnen wirkt, was sie wollen und was sie tun. Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Okay, also sie sollen ausleben, was sie schon haben und was sie einmal eh ganz bekommen werden. Und sie sollen das richtig aktiv angehen. Und warum? Weil Gott es ist, der in ihnen wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Ja, genau so ist es. Die Philipper sollen ganz doll wollen, weil Gott am Werk ist, weil er wirken will, weil er wirkt, dass sie wollen und weil er wirkt, dass sie es dann auch tun. Und dann stelle ich mir das, was Paulus hier meint, wie einen Fluss vor. Gottes Wirken ist wie ein Fluss, der unaufhörlich einfach fließt, immer in die gleiche Richtung. Gott entscheidet sich dazu. Und dann könnte man meinen, ach, wenn Gott eh wirkt, kann ich mich ja einfach treiben lassen. Aber wenn ich das Ganze nur passiv als Beobachter angehe, dann ist das so, als würde ich neben dem Fluss stehen. Dann bin ich vom Wirken Gottes gar nicht erfasst. Aber wenn mich das Evangelium angesprochen hat, wenn ich Jesus als Herr und Heiland akzeptiere, dann ist das so, als würde ich in den Fluss gehen. Ich akzeptiere, wohin er führt. Ich lasse mich erfassen von seinem Wirken. Und er wirkt in mir, dass ich jetzt auch will, was er will. Und er wirkt in mir, dass ich es dann auch tue. Und dann ist das kein sich treiben lassen, weil man ja eh ankommt, sondern ein Erkennen, wohin der Fluss fließt, das ist das Beste. Ich setze alles daran, in die gleiche Richtung unterwegs zu sein. Nein, wir sollen nicht daneben stehen bleiben, wir sollen uns nicht einfach treiben lassen, sondern wir sollen mit Furcht und Zittern der Strömung des göttlichen Willens folgen, weil wir wissen, was er will, ist gut und ist richtig und ist schön. Gott fordert einiges von uns, aber er wollte nie, dass wir diese Dinge auch aus eigener Kraft tun, sondern er will, dass wir grundsätzlich alles in der Abhängigkeit von ihm tun. Ich bin dabei, mir anzugewöhnen, wo ich weiß, okay, das ist ein Gebot Gottes. Das will er, dass ich es tue. Aber ich merke, okay, irgendwas sträubt sich in mir. Oder ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich denke, nee, das kann ich nicht. Da bete ich dafür und bitte Gott, mir zu helfen. Weil ich glaube, ja, er fordert etwas, aber er will dann, dass ich es abhängig von ihm tue. Aber er will nie, dass ich es ohne ihn tue. Er fordert es und gibt gleichzeitig die Kraft und das Gelingen, dass man es tun kann. Und deshalb ist es so wichtig, dafür zu beten und in der Abhängigkeit zu ihm zu leben. Mein ehemaliger Pastor Walter Quiring hat mal gesagt, ich hoffe, mit 80 wissen wir doppelt so arg, wie abhängig wir von Gott sind, als mit 40. Ich hoffe, mit 80 wissen wir doppelt so arg, wie abhängig wir von Gott sind, als mit 40. Wollen, weil Gott will. Das sagt Paulus als erstes. Wollen, weil Gott will. Und als zweites sagt er, meckert nicht. Die nächsten Verse. Ich lese Vers 14. Tut alles ohne Murren und Zweifel. Tut alles ohne Murren und Zweifel. Das klingt schwer. Und das schon, bevor wir groß drüber nachdenken, was genau Paulus damit meint. Und er richtet sich hier nicht nur gegen das Meckern, wie ich in der Überschrift. Nein, er sagt auch, tut auch alles ohne Zweifel. Und da müssen wir dann vielleicht doch überlegen, was genau er damit meint. Davor ging es ja darum, dass Gott in uns wirkt und wirken möchte. Und ich glaube, dagegen sollen wir nicht meckern oder dabei Bedenken haben. Natürlich soll man auch nicht über das Wetter oder so meckern. Gott sagt, sei dankbar in allen Dingen. Und wir Deutsche sind ja Mecker-Weltmeister. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Hier geht es um etwas Präziseres. wo wir aber eben auch in der Gefahr stehen, zu murren oder zu zweifeln. Also es geht darum, nicht gegen Gott zu murren, mit ihm zu hadern, sich ihm zu widersetzen. Das Murren ist eine ablehnende Haltung Gott gegenüber und gegenüber dem, was er von einem möchte. Wir sollen alles tun ohne Murren. Und dieses alles, was wir tun sollen, meint dann eben auch alles, was Gott will, dass wir es tun. Und das sind auch Zweifel oder Bedenken die falsche Reaktion. Also wo wir wissen, das und das möchte Gott, da ist es falsch zu denken, ist das wirklich das Beste? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und das heißt nicht, dass sich damit jedes Nachfragen und Überlegen erledigt. Also zu überlegen, was möchte Gott denn? Nein, oft muss die Antwort darauf wachsen. Eine Überzeugung zu bekommen darf Zeit brauchen. Und dazu gehört es auch nachzudenken, Dinge kritisch zu hinterfragen und auch mal etwas anzuzweifeln, wenn es eben kein gutes Fundament hat. Aber wo man wirklich weiß, okay, das und das will Gott, da trick's nicht rum. Da such nicht in deinem Herzen nach anderen Wegen. Da tue es, was Gott will, ohne dich dagegen zu sträuben und ohne weitere eigene Bedenken anzumelden. Und dann gehört es gerade dazu, freiwillig, lernwillig zu sein, offen zu sein, sich von Gott korrigieren zu lassen und auch mal eigene liebgewonnene Gewohnheiten anzuzweifeln. Wenn wir unser Bild mit dem Fluss nochmal aufgreifen, es geht darum, nicht gegen Gott und seinen Willen zu arbeiten. Also nicht gegen die Strömung schwimmen und auch nicht mit Bedenken irgendwie nur hin und her zu schwimmen. Nein, wenn Gott in uns das Wollen und das Vollbringen wirkt, dann volle Kraft voraus zu dem, was ihm gefällt. Und dann ehren wir nicht nur Gott damit, sondern das ist auch für Folgendes. Vers 15. Damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Also in unserer Hingabe an Gott hängt unsere Heiligung und an unserer Heiligung hängt unser Zeugnis. Wir sollen Gottes Willen ohne Vorbehalte tun, damit wir rein und heilig sind. Und wenn wir rein und heilig sind, zeigen wir der Welt, wie schön und richtig ein Leben im Willen Gottes ist. Es heißt hier, dass die Christen unbescholtene Kinder Gottes sein sollen, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Das heißt, es ist vorausgesetzt, dass dieses verkehrte Geschlecht, dass sie keine Kinder Gottes sind. Es sind alle, die Jesus nicht folgen und die nicht durch Jesus Gott als ihren Vater haben. Das Wort Geschlecht kann man auch übersetzen mit Generation oder Zeitgenosse. Es sind die nicht-christlichen Zeitgenossen, damals genauso heute. Wenn die Christen so leben, wie der Schöpfer es von Anfang an wollte, dann leben alle anderen verdreht oder verkehrt. Sie mögen hier und da richtig Dinge angehen, ja, und auch mal richtig beurteilen, ja, aber grundsätzlich ist ihr Wertesystem irgendwo durcheinander. Vor allem darin, dass sie Gott nicht als Gott lieben. Und das kann sich dann in ganz unterschiedlichen Dingen zeigen. Und auch als Christen sind wir oft von diesem falschen Wertesystem geprägt, manchmal auch ohne es zu merken. Und da hilft auch keine komplette Abriegelung, kein christliches Kolonienbauen. Nein, das ist nicht der Auftrag, den wir haben. Paulus sieht das wie Jesus, wir leben inmitten unserer weltlichen Zeitgenossen. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Wie gelingt es da, auf Kurs zu bleiben? Vers 16, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Lest die Bibel, bleibt dabei. Haltet daran fest, Gottes Wort macht den Unterschied. Es ist das Wort des Lebens, das Evangelium von Jesus, durch das wir leben haben. Die Bibel gibt uns Orientierung, sie zeigt uns, wie wir Kinder Gottes werden und sie zeigt uns, wie wir als Kinder Gottes leben. Und die Bibel versichert uns über die bleibende und verändernde Gnade Gottes für uns. Und so sagt uns Gott immer wieder viele Dinge, die wir tun sollen und wie wir leben sollen. Und durch die wir, wenn wir sie tun, wir uns von allen anderen Menschen unterscheiden. Aber wir wollen nicht immer. Manchmal denken wir wüssten es besser. In Vers 12 und 13 hatten wir den Ansporn, wollt, weil Gott will. Er wird das wollen, er wird das vollbringen. Bewirkt euer Heil, für das ihr geschaffen seid. Und dann muss uns gleichzeitig gesagt werden, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Auch wenn das inmitten eines verkehrten Geschlechts manchmal richtig schwer ist. Und das merken wir, wenn wir das mal an einem Beispiel durchspielen. Denn was ist zum Beispiel, wenn dich deine Arbeit einfach nur zum Verzweifeln bringt? Wenn dir dann nur Druck gemacht wird, du fertig gemacht wirst und die anderen ständig lästern. Vielleicht ist es bei dir auch eine andere herausfordernde Situation. Aber tut alles ohne Murren und Zweifel. Einfach weiter und da musst du dann durch. Ist das hier gemeint? Nein, ich glaube, es ist nicht falsch, Leid zu empfinden, wo Leid da ist. Seit dem Sündenfall ist Arbeit anstrengend, manchmal bis zum Gehtnichtmehr. Und dann ist es nicht falsch, sich Besserung für so eine Situation zu wünschen, dafür zu beten oder über Lösungen nachzudenken. Nein, ich glaube, diese Verse wollen uns dahin bringen, dass wir sagen, egal wie die Umstände sind, ich lasse mich nicht dazu hinreißen, gegen Gott zu murren oder gegen eines seiner Gebote zu verstoßen. Wenn die anderen dir eins reinwürgen, bleib dabei, ihnen freundlich zu begegnen, wie es Gott geboten hat. Hab keine Bedenken, dass das der richtige Weg ist. Denn womit sie auf keinen Fall Erfolg haben dürfen, ist, dass sie dich dazu bringen, gegen Gott zu murren oder gegen ihn zu sündigen. Bewahre du deine Reinheit vor Gott. Das ist das Wichtigste. Sie können dich fertig machen, ja. Sie können dich zur Verzweiflung bringen, ja. Aber sie können es dir nicht nehmen, dass du ein Kind Gottes bist. Und sie können es dir nicht nehmen, dass du als Kind Gottes lebst und leben willst. Und da hilft dann auch die Perspektive vom Christushymnus. Denn es gibt einen, dem wir alle Rechenschaft geben werden. Er ist der erhöhte Herr. Und wenn du schon jetzt vor ihm deine Knie beugst, dann kann dir keiner was. Dann stehst du auf der Seite des Siegers. Und dann wird es für dich als Kind Gottes einmal gut ausgehen und für die anderen nicht. Und dann sind eigentlich tatsächlich sie diejenigen, die zu bemitleiden sind, die Hilfe brauchen und die arm sind. Egal wie mächtig, wie wichtig oder wie böse sie sich geben. Wenn wir Gott ehren, sind wir auf dem richtigen Weg. Heilig zu leben, zeigt anderen etwas von dem Licht, das Gott in unser Leben bringt. Unser Verhalten, unsere Moral soll davon zeugen, wie Gott ist. Und dafür müssen wir ganz eng bei ihm bleiben. Das ist der Dienst jedes Einzelnen. Und es ist ein hoher und ein wichtiger Dienst. Und darüber schreibt Paulus zwei weitere Verse. Und er setzt diesen Dienst jedes Einzelnen, der Gemeinde Philippi, ins Verhältnis zu seinem eigenen Dienst. Mein Dienst und euer Dienst. Unser dritter Punkt. Also Paulus hatte dazu aufgefordert, Gottes Willen ohne Murren und Bedenken zu tun, sodass die Philipper heilig leben, indem sie das Wort des Lebens festhalten. Und dann heißt es weiter in Vers 16, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Also wenn die Philipper Gott gegenüber treu sind, dann kann Paulus als Apostel von Jesus stolz sein. Dann hat er seinen Job gut gemacht. Weil Paulus wollte nichts anderes, als die Philipper an Jesus zu binden. Dafür hat er geackert, dass sie aus dem Evangelium heraus leben. Und dann heißt es weiter, und da fragt man sich erstmal, okay, keine Ahnung, was das heißt. Vers 17, wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Also Paulus könnte wie ein Trankopfer ausgegossen werden. Und zwar auf ein anderes Opfer und einen anderen Dienst. Nämlich das Opfer und den Dienst, den die Philipper in ihrem Glaubensleben leisten. Und manche deuten das hier so, dass Paulus hier von seinem Martyrium spricht. Also wie ein Trankopfer wird sozusagen sein Blut vergossen werden. Ich glaube aber, dass er hier an etwas anderes denkt. Aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist zum Beispiel, dass ein Trankopfer im Alten Testament und auch bei den Römern und Griechen nie mit Blut zu tun hatte. Es wurden andere Flüssigkeiten verwendet, Öl oder Wein. Und die wurden dann zusätzlich auf das eigentliche Opfer draufgegossen. Und ich glaube, darum geht es hier. Die Philipper, die sind das Hauptopfer. Ihre Hingabe, ihr Dienst, ihr Glauben ist mehr, ist größer, trägt irgendwie so das Hauptgewicht. Und Paulus' Dienst ist dann nur ein Zusatz. Er vervollständigt das Opfer. Wie ein Trankopfer wird er auf das eigentlich entscheidende Opfer dazugegeben, nämlich das Opfer der ganzen Gemeinde, der Gläubigen, der Ehrenamtler, der Kinder Gottes, die tagtäglich inmitten eines verkehrten Geschlechts leben. Und wo Gott Paulus' Dienst so sieht und er Teil hat an dem, was die Philipper tagtäglich für Gott tun, da freut er sich drüber und da freut er sich mit jedem Einzelnen aus der Gemeinde. Und diese Freude an Gott und seinem Wirken soll nicht einseitig sein. Vers 18, ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Paulus fordert auf zur Freude und ich glaube nicht grundlos, sondern er ist der festen Überzeugung, dass da auch wirklich was ist, worüber sich die Philipper freuen können. Und was ist das? Was ist der Grund der Freude? Sie sollen sich erstens freuen, weil Paulus sich freut. Also sich einfach anstecken lassen, irgendwie die emotionalen Antennen ausfahren, mit denen man merkt, ach, was der andere ausstrahlt und von sich gibt und wie es ihm geht, ist einfach schön. Und ich sehe, das hat auch ein Fundament. Und das ist dann das Zweite, was eben auch der Grund für Paulus ist, sich zu freuen. Weil wir diesem herrlichen Gott dienen dürfen. Ihr dürft ihm dienen und ich darf ihm dienen. Den Hauptdienst tut ihr als Gemeinde, die ihr so sehr inmitten eines verkehrten Geschlechts lebt. Den Hauptdienst tut nicht der Apostel, nicht der Vollzeitler oder der Pastor. Und ich glaube, das gilt dann wirklich auch für uns. Mein Dienst hier bei euch ist nicht das Wichtigste. Er trägt nicht das Hauptgewicht. Und da passt sehr gut ein Auszug, den ich vor einiger Zeit gelesen habe. Und er wurde mir sehr wichtig. Er war für mich ein Baustein, hier den Dienst bei euch als meine Berufung zu sehen. Er kommt aus einem Buch von Eugene Peterson, der manchmal ein Pastor für Pastoren genannt wird. Nun kurzer Hinweis, er benutzt in diesem Auszug das Wort Sakrament. Ich weiß nicht genau, was er damit verbindet. Für mich sind Sakramente zeichenhafte Handlungen, die Gottes Heil in besonderer Weise symbolisieren. Also allen voran Taufe und Abendmahl. Jedenfalls sagt er an dieser Stelle, was ungefähr das ist, was eine Gemeinde zu demjenigen sagt, den sie als ihren Pastor einsetzen. Also die Gemeinde sagt Folgendes ihrem Pastor. Wir brauchen Hilfe, um unsere Überzeugungen scharf, genau und intakt zu halten. Wir trauen uns selbst nicht. Unsere Gefühle verführen uns in die Untreue. Wir wissen, dass wir uns auf einen schwierigen und gefährlichen Glaubensakt eingelassen haben und dass es starke Einflüsse gibt, die darauf aus sind, ihn zu verwässern oder zu zerstören. Wir möchten, dass du uns hilfst. Sei unser Hirte, ein Diener des Wortes und des Sakraments. mitten im Leben dieser Welt. Segne uns mit Wort und Sakrament in den verschiedenen Bereichen und Phasen unseres Lebens, bei der Arbeit und der Freizeit, mit unseren Kindern und unseren Eltern, bei Geburt und Tod. Dies ist nicht die einzige Aufgabe im Leben des Glaubens, aber es ist deine Aufgabe. Wir werden jemand anderen finden, der die anderen wichtigen und grundlegenden Aufgaben übernimmt. Das ist deine Aufgabe, Wort und Sakrament. Noch etwas. Wir wissen, dass du dich auf das gleiche schwierige Glaubensprojekt in der gleichen gefährlichen Welt eingelassen hast wie wir. Wir wissen, dass deine Gefühle genauso unbeständig sind wie unsere und dass sie dein Verstand die gleichen Streiche spielen kann wie der unsere. Deshalb werden wir dich ordinieren und dich darauf vereidigen. In dieser zerstörten Welt gibt es eine Menge andere Dinge zu tun und wir werden zumindest einige davon tun. Aber wenn wir die grundlegenden Begriffe nicht kennen, mit denen wir arbeiten, die grundlegenden Realitäten, mit denen wir es zu tun haben, Gott, sein Königreich, das Evangelium, dann werden wir am Ende ein sinnloses Fantasieleben führen. Deine Aufgabe ist es, die grundlegende Geschichte zu erzählen, die Gegenwart des Geistes zu repräsentieren, auf der Priorität Gottes zu bestehen und die biblischen Worte des Befehls, der Verheißung und der Einladung zu sprechen. Zitat Ende. Ich habe großen Respekt vor jedem, der im normalen Leben steht, der in der Arbeitswelt, der in der Familie, so gut es geht, sein Christsein lebt. Oft denke ich, es ist weit mehr als das, was ich tue. Ihr leistet den eigentlichen Dienst, ihr leistet das Hauptopfer. Und ich freue mich, wo ich, so gut wie ich kann, ein Teil davon sein kann. Und ich freue mich, wo ihr erleben dürft, wie Gott sein Heil, sein Segen, das Evangelium in eurem alltäglichen Leben inmitten einer kaputten und anstrengenden Welt Wirklichkeit werden lässt. Und genauso ihr, freut euch mit mir, wenn das passiert, und freut euch mit mir, wenn wir alle zusammen Gott immer mehr kennen und lieben lernen dürfen. Er hat uns geschenkt, dass wir seinen Willen tun dürfen. Er hat uns geschenkt, dass wir teilhaben dürfen an seiner großen Herrlichkeit. Wir werden gleich auch zusammen Abendmahl feiern. Vielleicht gibt es da Dinge, wo du weißt, da lebe ich nicht im Willen Gottes. Da soll ich etwas tun, aber ich will es nicht oder ich schaffe es nicht. Rede mit deinem Gott darüber, bekenne es, tue Buße darüber. Sag ihm, hilf mir zu glauben, dass dein Wille immer gut und immer richtig ist. Bitte hilf mir, deinen Willen zu tun und bitte hilf mir, dass ich ihn gerne tue. Sei mein Verlangen, sei mein Liebstes, was ich habe, weil ich glaube, du hast mich zuerst geliebt. Und weil ich glaube, du bist für meine Schuld gestorben. Du schenkst mir deine Gnade, auch deine Gnade, für dich zu leben. Ich darf mit dir leben und ich darf für dich leben. Wollen, weil Gott will, meckern nicht, und ihm zu dienen ist ein Geschenk. Du darfst ihm dienen, du darfst seinen Willen tun. Amen. Ja, wir dürfen Gott loben als seine Geschöpfe, als Männer und Frauen. Schön, dass das gut geklappt hat. Und den Gott, den wir loben wollen, auch er, ja, hat uns zuerst gesegnet oder spricht uns seinen Segen zu. Und das möchte ich ja euch mitgeben für diesen Tag, für diese Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ihr dürft euch gerne nochmal hinsetzen. Wir hören noch auf ein Postludium. Euch allen eine gesegnete Woche und bleibt gerne noch zum Kirchcafé da.